Beginnen wir vielleicht wieder mit einem kurzen Gebet, damit der Vater unser zusammen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Heute lautet das Thema Maria, Ursprung der Kirche, Teilnahme Marias am Heilswerk und die rechte Verehrung der Mutter Gottes. Es gibt einen alten Grundsatz, die Maria nunquam satis, für die Mutter Gottes niemals genug. Da kann man immer noch was sagen, es zahlt sich immer aus, sich über sie Gedanken zu machen und auf sie zu schauen, weil eines ganz, ganz wichtig ist, das uns bewusst wird, die Mutter Gottes ist alles anderes als eine Nebenfigur im Heilsplan Gottes oder die Beschäftigung mit ihr etwas Nebensächliches. Das merkt man ja schon, dass eigentlich alles mit ihr beginnt, die Menschwerdung beginnt damit, dass der Erzengel Gabriel zu ihr kommt und ihr Ja erbittet, bis unter das Kreuz, unter dem sie steht, und dann aber auch für die junge Kirche, sie von großer Bedeutung ist. Damit hört es aber nicht auf. Die Kirche hat eigentlich durch die Jahrhunderte immer im Blick auf Maria Jesus besonders gut erkannt. Besonders schön kann man das vielleicht sehen, wie beim Konzil von Ephesus 431, um endgültig zu klären, wie das ist mit dem Wesen Jesu, ob er wirklich ganz Gott ist, man eine Formulierung gefunden hat, die das eindeutig macht, indem man über Maria etwas gesagt hat, nämlich sie als Gottesgebärerin bezeichnet hat. Bis hin zu den jüngsten Dogmen, dass Maria unbefleckt empfangen ist, 1853 von Pius IX. Verkündet, 1950 das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, von Pius XII. 1950, wie gesagt. Bis hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das etwas sehr Schönes gemacht hat, wo man natürlich auch gewusst hat, man muss etwas über die Mutter Gottes sagen. Und die erste Idee war, ein eigenes Dokument zu verfassen über die Mutter Gottes. Die Konzilsväter haben etwas viel Weiseres gemacht. Sie haben gesagt, man kann nicht über die Kirche sprechen, wenn man Maria nicht erwähnt. Ja, sonst wird die Kirche nicht verständlich. Und deswegen ist heute alles, was das letzte Konzil über die Mutter Gottes sagen wollte, Teil des Dokuments Lumen Gentium über die Kirche. Im 8. Kapitel beschäftigt man sich mit der Mutter Gottes, weil sie ganz wesentlich zum Glauben dazugehört. Dort hat man eine sehr schöne Formulierung gefunden, meiner Meinung nach, um ihre Beziehung zur Kirche und zu jedem von uns zu beschreiben. Maria ist uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Nicht? Um zu klären, welche Rolle sie spielt. Jeder von uns hat eine Mutter, bezweifelt das nicht, weiß, wie wichtig die Rolle einer Mutter ist. Man ist von ihr geboren worden, man verdankt ihr, den eigenen Eltern, eigentlich sein Leben. Trotzdem zweifelt man nicht daran, dass der liebe Gott einen erschaffen hat. In der Ordnung der Natur ist die Mutter, durch die man dieses Leben bekommen hat, aber Gott hat es einem geschenkt. Und in der Ordnung der Gnade, also im übernatürlichen Leben, kommt auch alles von Gott selbstverständlich. Es wird uns durch Maria geschenkt. Um das ein bisschen zu klären, haben wir uns heute hier getroffen. Und ich möchte das gerne auf eine Art und Weise machen, die, glaube ich, sehr wichtig ist, auch um zu zeigen, dass eben die Rolle Mariens nicht irgendetwas ist, was sich die Kirche mal ausgedacht hat, was man immer wieder hört, und später sei das dazugekommen und hat ganz andere Gründe, dass man vielleicht die Mutter Gottes so betont hat. Ich möchte mit Ihnen verschiedene Bibelstellen betrachten, wo man sieht, welche Rolle Maria in den entscheidenden Punkten des Heilsgeschehens spielt. Und da wird dann sehr klar werden, dass es ohne sie nicht geht, sozusagen. Beginnen möchte ich mit der Verkündigung, Lukas Evangelium Kapitel 1, Verse 26 bis 38. Ich lese das einmal vor. Im sechsten Monat wurde der Erzengel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Wenn man diese Erzählung von der Menschwerdung Gottes sich ganz genau anschaut, dann wird man merken, dass jedes Wort mit Bedacht gesetzt ist. Der Evangelist Lukas hat hier einen hochtheologischen Text verfasst, durch den einfach vieles auch geklärt werden soll. Die Kirche hat Jahrhunderte gebraucht, um das alles sozusagen zu entfalten und zu entdecken. Es fällt auf, wie immer die Mutter Gottes angesprochen wird. Du bist voll der Gnade. Und über diese Anrede erschrickt die Mutter Gottes. Kurz vorher hat der Evangelist Lukas eine sehr ähnliche Szene beschrieben, wo nämlich auch der Engel zu jemandem kommt und eine Geburt ankündigt, nämlich zu Zacharias, der schon sehr alt ist mit seiner Frau Elisabeth. Auch sie soll ein Kind bekommen, Johannes der Täufer wird das sein. Der erschrickt auch. Aber er erschrickt nicht über die Anrede, weil er gelobt wird, sondern er erschrickt über den Engel und hat Angst vor dem. Mutter Gottes erschrickt gar nicht über den Engel. Der Engel ist eins zu eins sozusagen das, was Gott will. Ein heiliger Engel, in dem ist nichts, was Gott widerspräche. Ein Engel ist ganz heilig. Das erschrickt die Mutter Gottes nicht, obwohl ein Engel sicher eine machtvolle Erscheinung ist. Mir ist noch nie ein erschienen, aber alle, denen schon Engel erschienen sind, können uns dann davon erzählen. Aber die Mutter Gottes erschrickt über die Anrede. Du bist voll der Gnade. Und das ist schon ein Wesensmerkmal der Mutter Gottes, diese unglaubliche Demut. Jemand, der voll der Gnade ist, in dem nichts ist, was sie von Gott trennt, ganz erfüllt ist von dem, was Gott schenkt, das ist die Gnade. Die Kirche glaubt, dass Mutter Gottes nie eine Sünde begangen hat, das kann man sich kaum vorstellen. Aber also ein Mensch, der ganz auf Gott ausgerichtet ist, erschrickt darüber, wenn ihm das gesagt wird. Weil sie für sich das gar nicht in Anspruch nehmen will, sie gar nicht bewundert werden will, gar nicht gelobt werden will, sondern ihre größte Freude darin ist, eben alles für Gott zu tun. Und jetzt wird ihr von diesem Engel gesagt, sie soll einen Sohn gebären. Für eine junge, verlobte Frau eigentlich doch eine schöne Botschaft. Was gibt es da für Fragen zu stellen? Das ist doch eigentlich nichts anderes als mit Freude anzunehmen. Maria stellt eine sehr sonderbare Frage: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Also in der Sprache der Heiligen Schrift wissen wir alles, was das bedeutet. Einen Mann erkennen heißt, mit ihm zu schlafen. Sie ist verlobt mit dem heiligen Josef. Sie werden bald heiraten. Sollen sie ein Kind bekommen? Ist doch klar, wie das gehen wird. Ganz offensichtlich, und das wird aus dieser Stelle zweifellos klar, hat Maria schon den Entschluss gefasst gehabt, sich als Mensch ganz Gott zu schenken in einem jungfräulichen Leben. Und der heilige Josef, ganz offensichtlich, wollte ihr so ein Leben ermöglichen, auch durch eine Hochzeit, durch eine Ehe, in der sie versorgt ist. Und ganz offensichtlich war das schon ausgemacht zwischen ihnen. Sonst wäre diese Frage sinnlos. Und die Antwort, die der Engel darauf gibt, müsste sie ja noch mehr aus der Fassung bringen. Nämlich, wenn er sagt, naja, dein Kind wird vom Heiligen Geist sein, es wird der Sohn Gottes sein. Du, junges Mädchen aus Nazareth, sollst jetzt den lieben Gott auf die Welt bringen. Das überfordert also mit Sicherheit jedes Geschöpf, jeden Menschen. Ja? Gott selbst zu empfangen, in sich zu tragen, ihn auf die Welt zu bringen, Mutter Gottes zu sein, das geht nicht. Ja, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Die Antwort der Mutter Gottes ist sehr klar. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und genau diese Haltung Mariens ermöglicht diese Menschwerdung Gottes. Da findet Gott einen Menschen, der bereit ist, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Denn wenn Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, heißt das ja nicht, okay, also genau das, was du mir jetzt gesagt hast, da stimme ich zu. Und dann reden wir weiter, dann schauen wir mal weiter, ob dann was anderes kommt, das mir wieder passt oder ob mir dann ein bisschen zu mühsam wird oder so. Die Mutter Gott sagt, ich bin die Magd des Herrn, könnte man eigentlich auch besser übersetzen, ich bin eine Sklavin des Herrn, ich gehöre ihm sowieso schon, er kann von mir haben, was er will, das ist nicht die Frage. Er soll mir sagen, wie es geht. Also gleichzeitig eine völlige sich zur Verfügung Stellung, sich jetzt zur Verfügung stellen, ganz bereit sein und trotzdem ein ganz aktives Mitarbeiten. Wissen, wie es geht, möchte ich schon. Sie möchte aktiv es voranbringen, die was Gott will. Diese Haltung des Glaubens, diese Haltung des Gehorsams, das ist das, wenn man das sehr menschlich ausdrücken will, auf was Gott sozusagen hunderte Jahre oder tausende Jahre gewartet hat. Nicht? Die Menschen waren ungehorsam in der Sünde. Der Ungehorsam ist der Urgrund der Sünde gewesen, der vom Stolz kommt. Und Gott hat immer wieder die Menschen zurückholen wollen. Und jetzt soll die Erlösung dadurch geschehen, dass die Menschheit wieder zustimmt, sich wieder ganz Gott zuwendet. Und in Maria passiert das. Also das, was wir da gerade gehört haben, das ist sozusagen in einem Brennpunkt versammelt, dass die schon in Erfüllung gegangene Heil, die gesamte Menschheit sagt Ja zu Gott. Gott spricht diese junge Frau, diesen einen Menschen an und dieser Mensch stellt sich ganz zur Verfügung, stimmt vollständig zu. Und deswegen ist es nicht übertrieben, wenn man Maria bezeichnet als den Ursprung der Kirche. Dort hat die Kirche begonnen. Die Kirche soll ja das sein, diese Menschen, die Ja sagen zu Gott, die sich ihm ganz in die Hände geben, die ihm ganz nachfolgen wollen. Und jeder, der dazu kommt, nimmt teil an diesem Ja. Wir alle kommen sozusagen dazu, zu dem Ja, das die Mutter Gottes gesprochen hat. Also in ihr hat die Kirche begonnen. Da sieht man schon, dass also ihre Rolle im Heilsplan Gottes nicht irgendwo auf einem Seitengleis stattfindet, sondern ganz wesentlich und zentral ist. Etwas ganz Wichtiges, was wir für unser Leben als Kirche heute von ihr lernen können, findet man dann in der Fortsetzung dieser Geschichte. Ab dem Vers 39 im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums und folgende geht es dann weiter. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und es folgt der Hymnus des Magnificat, den die Kirche jeden Abend im Stundengebet betet. Ein Lobgesang, den die Mutter Gottes anstimmt voller Freude. Das, was Maria da tut, das ist sozusagen das Programm der Kirche. Sie hat Jesus empfangen, ganz in sich aufgenommen, hat selbst ganz Ja gesagt. Aber dabei bleibt es nicht. Sie erkennt, dass sie Jesus jetzt den anderen bringen muss. Und sie macht das sofort. Und interessanterweise ist nirgendwo vom Auftrag des Engels die Rede, der ihr sagt, du musst jetzt zu deiner Tante Elisabeth gehen. Er sagt ihr nur die Tatsache, dass Elisabeth schwanger geworden ist. Maria wird Elisabeth gekannt haben, wird gewusst haben, dass sie älter ist, wird gewusst haben, dass es vielleicht beschwerlicher ist für sie, dass es vielleicht auch zu Problemen kommt im Haushalt, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen uns das sehr, sehr menschlich auch vorstellen. Sie geht zu ihr hin aus menschlicher Liebe, um bei ihr zu sein, um ihr zu helfen, nicht? Und auf diese Weise, das ist sozusagen das Vehikel, durch das die frohe Botschaft, durch das Jesus transportiert wird, durch diese rein menschliche Liebe und Zuneigung und Hilfsbereitschaft und all das, wird Jesus jetzt zu den anderen gebracht. Johannes, der noch nicht einmal geboren ist, erkennt Jesus schon, springt im Schoß seiner Mutter, also hat sich bewegt, und Elisabeth sagt etwas höchst Erstaunliches: Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Jesus ist noch nicht mal auf die Welt gekommen, hat noch nicht gepredigt, geschweige denn ein Wunder gewirkt, die Kreuzigung hat noch nicht stattgefunden, die Auferstehung, alles das nicht, was wir heute schon wissen und mit dem wir uns schon seit 2000 Jahren beschäftigen können. Jesus ist noch nicht mal auf die Welt gekommen und es passiert, dass Elisabeth zum Glauben an ihn kommt und erkennt, was viele, viele danach nicht geschafft haben, dass Jesus Gott ist. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn, mit dem Herrn ist natürlich Gott gemeint, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie kann so ein Wunder des Glaubens passieren? Es ist über Maria, über ihre Liebe, der Elisabeth begegnet, und diese Liebe öffnet sozusagen ihr Herz, dass sie etwas Übernatürliches erkennen kann, nämlich, dass Gott selbst hier sozusagen als noch ungeborenes Kind gegenwärtig ist. Wie gesagt, genau das ist ja die Aufgabe der Kirche auch heute, für jeden von uns, Jesus selbst aufzunehmen im eigenen Leben, durch echte Hingabe, durch die Bereitschaft, ihm zu gehorchen, seinen Weg zu gehen, um ihn dann aber auch anderen zu bringen. Und auch heute wird es das Vehikel, das Jesus verwendet, unsere menschliche Liebe sein. Dass wir hilfsbereit sind, dass wir auf andere zugehen, dass wir opferbereit sind. Und auf diese Weise wird dann Übernatürliches passieren können, nämlich dass die anderen Menschen rund um uns erkennen können, was da in uns lebt, wer da in uns lebt, dass Gott tatsächlich gegenwärtig ist, dass Gott Mensch geworden ist. Das, was Maria da getan hat, es ist nichts anderes, als was die Kirche die letzten 2000 Jahre zu tun versucht hat und bis zum Ende der Welt noch tun soll. Noch ist Jesus nicht einmal geboren und schon ist so viel passiert. Das Weihnachtsevangelium ist uns allen natürlich ganz bekannt. Ich bin sicher, wenn ich es jetzt vorlesen würde, könnten alle wahrscheinlich mitsprechen. Man liest es vor. Deswegen werde ich jetzt auch aus Zeitgründen es nicht vorlesen, obwohl es eigentlich immer schön ist zu hören. Aber da passiert etwas Interessantes, nämlich wieder die Art und Weise, wie der Evangelist Lukas diese Begebenheit der Geburt Jesu schildert. Wir alle kennen das nicht. In jeder Zeit ließ Kaiser Augustus den Befehl, alles soll sich schätzen lassen. Damals war Quirinius Statthalter in Syrien und jeder zog in seine Stadt. Bethlehem, das sind lauter so Zeitangaben, Ortsangaben. Was hat das zu suchen im Evangelium, wenn Gott Mensch wird, wer Statthalter in Syrien war? Ob der Quirinius geheißen hat, ist mir doch völlig wurscht eigentlich nicht. Und dass Augustus sozusagen damals Kaiser war. Aber das ist von großer Bedeutung, weil Lukas auf diese Weise etwas deutlich macht, nämlich Jesus tritt tatsächlich in unsere Geschichte ein. Er wird Teil der menschlichen Geschichte. Und das heißt, das passiert zu einer gewissen Zeit, zu gewissen Umständen in einem Land. Dort hat jemand regiert, dort hat jemand das Sagen gehabt, dort waren gewisse Dinge sozusagen gegeben, zu einer gewissen Zeit, an einem gewissen Ort. Ja. Jesus wird Mensch, Gott wird Mensch, und das passiert in unserer Geschichte. Gott steht ja über der Zeit. Gott ist nicht Teil der Geschichte. Gott ist schon vor der Zeit existent und wird immer unveränderlich existent sein, auch wenn die Welt einmal nicht mehr ist, auch wenn Zeit und Raum aufhören. Gott ist Gott. Er ist, der er ist. Nicht ich bin, der ich bin. Aber Gott wird jetzt, tritt ein in unsere Geschichte, indem er Mensch wird. Und das wird auf diese Weise ausgedrückt. Deswegen müssen wir immer aufpassen, dass wir es nicht zu sehr romantisieren und sagen, ja, also Christus ist ja sozusagen Mensch geworden, aber mehr als eine Idee, nicht? Also das ist halt irgendwie, es geht um die Idee, die Jesus sozusagen uns überliefert hat und das Evangelium ist sozusagen auf diese Weise in die Welt gekommen. Nein, Gott ist in die Welt gekommen. Das Wort ist Fleisch geworden, schreibt Johannes in seinem Prolog am Beginn seines Evangeliums. Das ist etwas wirklich Materielles, was da passiert ist. Ja? Und wieder lernt man etwas daraus für die Kirche heute, die ja nie etwas anderes machen will, als diese Heilsgeschichte, die da passiert, weiterzuleben und Wirklichkeit werden zu lassen für die Menschen heute. Die Kirche lebt in der Zeit, an einem gewissen Ort oder an gewissen Orten, in gewissen Umständen, muss umgehen mit der Zeit. Ja. Die Kirche ist in der Welt, weil Christus in der Welt sein will. Ich habe vor kurzem zwei Zeugen Jehovas hier gehabt, die haben gesagt, also sie wollen jetzt mit mir reden. Ich habe gesagt, wenn Sie glauben, dass Sie mich überzeugen wollen, gerne. Aber habe ich Zeit genommen, weil mir das auch Spaß macht, muss ich gestehen. Es war ein sehr beeindruckendes Gespräch, aber Sie haben halt viele Dinge gesagt, wo ich mir denke, christlich ist das nicht mehr. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie sind der Ansicht, Sie sollen nicht teilnehmen am Leben der Gesellschaft, am Leben der Welt. Sie leben außerhalb sozusagen, nur dort, was notwendig ist, halten Sie eh nicht durch. Ja. Das ist der Grund, warum Sie dann zum Beispiel keinen Militärdienst leisten, nicht wählen gehen, alles das dürfen Zeugen Jehovas nicht. Ich habe gesagt, rufen Sie die Polizei, wenn bei denen eingebrochen wird. Naja, das schon. Okay, also, aber das ist etwas, was ganz dem entgegensteht, wie die katholische Kirche das sieht. Gott ist Teil unserer Welt geworden und geht mit dieser Welt um und deswegen natürlich auch die Kirche. Wie ist Gott auf die Welt gekommen? Maria gebar ihren Sohn. Sie hat ihn auf die Welt gebracht. Sie hat ihn in die Welt gebracht. Maria ist sozusagen die Tür, durch die dieses unglaubliche Geschehen stattfindet, dass Jesus in die Welt kommt. Und das ist nicht ein einmaliges Geschehen, das sozusagen dann seine Bedeutung verliert, sondern derselbe Christus, den können wir heute begegnen und die Art und Weise, wie er in die Welt gekommen ist, verliert nicht ihre Bedeutung. Dass Maria diese Tür ist, durch die Jesus geht, das muss für jeden von uns heute, wenn wir ein Leben als Christen führen wollen, weiterhin wichtig sein. Schauen wir auf die Hirten, die dann später zur Krippe gekommen sind. Schauen wir auf die Weisen, von denen Matthäus dann berichtet, die gekommen sind, Gold, Weihrauch und Myrrhe dargebracht haben. Das muss man sich einfach nur vor Augen führen, wie hat denn das stattgefunden? Da kommen Menschen und wollen den menschgewordenen Gottessohn huldigen. Sie wollen ihm etwas schenken. Ja? Sie wollen vielleicht etwas über ihn erfahren. Was haben sie denn gemacht? Haben sie ihre Kiste Gold genommen und dem Säugling auf die Brust gelegt? Oder das kann man sich nicht vorstellen. Selbstverständlich ist das alles durch die Hände Mariens gegangen. Durch sie, vielleicht gar nicht durch viele Worte. Ja? Dadurch, wie eine Mutter auf ihr Kind schaut, haben sie erkannt, wer dieses Kind ist. Natürlich haben sie die Geschenke, die sie gebracht haben, Maria gegeben. Wem denn sonst? Ja? Und ohne irgendwie daran zu zweifeln, dass das jetzt nicht für Jesus wäre. Das ist etwas völlig klar, dass auch von Christus das so gewollt ist, dass das kein Widerspruch ist. Wenn man ihm begegnen will, dass Maria dabei ist und nicht irgendwo abseits, sondern in einer wesentlichen Rolle, wie nur eine Mutter, die ihr Kind im Arm hält, dabei ist, wenn dieses Kind bewundert und geliebt wird. Maria lenkt nie von Jesus ab. Das ist ein unglaubliches Dummheit, wenn Leute das behaupten, dass es gefährlich wäre, Maria zu verehren, weil dann schaue ich ja weniger auf Jesus. Maria, das Einzige, was Maria will, ist immer nur zu Jesus hinzuführen. Damals wie heute. Und deswegen wird es auch heute immer sinnvoll sein und unglaublich nützlich, die Mutter Gottes in den Blick zu nehmen und sich ihr anzuvertrauen und auf sie zu schauen, sie zu verehren, zu ihr zu beten, weil es ein sehr sicherer und sehr schneller Weg ist, Christus zu finden. Schauen wir weiter zu einer sehr interessanten Stelle, die wieder Lukas berichtet, im zweiten Kapitel, Verse 41 bis 52. Und zwar wissen wir, dass wenn ein jüdischer Bub 13 Jahre alt wird, ist heute noch so, feiert er Bar Mitzwa. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gesetzes. Da darf er das erste Mal in der Synagoge vorlesen. Er wird sozusagen vollgültig erwachsen in der Gemeinde. Wird zu allem gesetzlich, also zu dem Gesetz ganz verpflichtet eben, deswegen Sohn des Gesetzes. Und die Heilige Familie hat eben offensichtlich jedes Jahr eine Wallfahrt nach Jerusalem gemacht, zum Osterfest, wie es heißt. Das war natürlich damals das Pesachfest. Und ein Jahr, also wenn Jesus 12 Jahre alt ist, war das wahrscheinlich auch schon die Vorbereitung auf seine bevorstehende Bar Mitzwa. Lukas beschreibt, die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Passiafest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Das sind einige Dinge, wenn man genau zuhört, die eigentlich staunen lassen. Erstens einmal lade ich alle Eltern ein, sich das vorzustellen, dass man auf einer Reise ist. Und nach 3 Tagen kommt man drauf, dass das Kind weg ist. Oder man sucht es 3 Tage lang. Ja. Also das ist schon wahrscheinlich ist man schon etwas unrund, nehme ich einmal an. Dann lade ich alle ein, sich vorzustellen, wenn man das Kind dann findet, sich darüber freut und sagt, wie konntest du es das antun? Ja. Die Antwort bekommt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein wusste, was meinem Vater gehört. Also da hört man ja fast, ich möchte nicht sozusagen respektlos dem Herrn gegenüber sein, aber man hört ja fast einen pubertierenden Jugendlichen heraus. Ja. Wobei es theologisch natürlich völlig richtig ist und sicher für die Mutter Gottes eine große Vorbereitung für das, was später noch kommt. Noch für viel größere Schmerzen und Verluste, die sie erleiden muss. Wo sie lernen muss, dass dieser Jesus, was sie natürlich gewusst hat, nicht nur ihr menschlicher Sohn ist, sondern eben der Sohn Gottes, ihn auch einmal loslassen muss. Ja. Und was ich besonders schön finde, dass Lukas es ausdrücklich schreibt, sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Und das ist von großer Bedeutung. Und dann heißt es, und auch das muss einen staunen lassen, und erklärt manches, was man vorher vielleicht für pubertierend hält, er ging mit ihnen zurück nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Was passiert da? Wie gesagt, die Mutter Gottes muss lernen, mit Jesus umzugehen, immer mehr, wie jede Mutter das lernen muss, mit ihrem Sohn umzugehen, immer mehr. Aber natürlich auch unter dem Hinblick, dass das nicht nur ein Mensch ist, sondern eben der Sohn Gottes, der hier anvertraut ist, ihm und dem Heiligen Josef. Und das war ein Schritt in diese Richtung, dass die Mutter Gottes nicht verstanden hat, und das ist uns sozusagen ausdrücklich gesagt wird, sie verstanden nicht, muss für jeden von uns wichtig sein, weil es ein großer Trost ist. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Mutter Gottes wirklich die treueste Jüngerin, die beste Christin, die es überhaupt je gegeben hat und gegeben wird, gewesen ist und nach wie vor ist. Nie eine Sünde begangen hat. Ja? Offensichtlich gehört zur Vollkommenheit nicht, dass immer alles verstehen nicht dazu. Sie hat nicht verstanden. Und trotzdem hat sie es angenommen. Sie bewegte es in ihrem Herzen, dachte darüber nach. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel für vieles im eigenen Glaubensleben. Wenn man sagt, wer es nicht versteht, das schiebe ich beiseite, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Dieses Vertrauen hat die Mutter Gottes zu ihrem Sohn, dass sie auch die Dinge annimmt, die sie noch nicht versteht. Später wird sie es vielleicht verstanden haben, dass es eine Vorbereitung war auf Späteres und so weiter. Und dann, und das finde ich ja das Allererstaunlichste, dass Jesus mit ihnen zurückkehrt, heimkehrt nach Nazareth und ihnen gehorsam war. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Gott ist Gott, hat die Welt erschaffen, nicht? Maria und Josef sind Geschöpfe Gottes. Und dann Milliarden Menschen sind das zwei Menschen, ja? Die rein aus Gnade erschaffen worden sind. Und jetzt ist Gott Mensch und ist ihnen gehorsam. Die Mutter Gottes hat Jesus tatsächlich erzogen. Hat ihm gesagt, du machst jetzt das, du machst das. Ja? Wie das ist. Auch das sollte uns zu denken geben. Wenn Maria von Gott her diese Rolle zugedacht ist, dass er sich so anvertraut, wie ein Kind sich eben nur einer Mutter anvertrauen kann. Also ein größeres Vertrauen gibt es ja gar nicht als ein kleines Kind der Mutter gegenüber, nicht? Das hat diesen Weg hat Gott gewählt und Maria hat er dafür für richtig befunden. Diese Rolle hört nicht auf. Und deswegen ist es sicher nicht falsch, gerade dann, wenn wir uns bewusst werden, was christliches Leben bedeutet, nämlich immer christlicher zu werden, das heißt Christus ähnlicher zu werden, dass das auch unser Weg ist, dass es richtig ist, sich auch der Mutter Gottes anzuvertrauen. Ihr zu vertrauen, wie ein Kind einer Mutter vertraut. Dann machen wir es wie Jesus. Es ist interessant, dass das vielen immer so eine unglaubliche Schwierigkeiten macht. Und sie denken, das kann man doch nicht machen. Und wieso? Und gehört das wirklich dazu? Und die katholische Kirche, dass er so unbeirrt weiter so den Menschen ans Herz legt. Und ich habe eigentlich den schönsten Satz dazu eigentlich gehört von einem Priester inzwischen, der gesagt hat, er hat sich das auch immer überlegt und irgendwann hat sich gedacht, was bin ich eigentlich für ein Dummkopf, wenn Maria für Jesus gut genug war, wird es für mich auch gut genug sein, nicht? Sie als Mutter wirklich anzunehmen. So wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt, sie ist uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Das ist. Und wenn man wieder sieht, dass Maria sozusagen Ursprung und Urbild der Kirche ist, kann man das ruhig sich auch auf die Kirche bezogen denken. Nämlich, dass dieses Vertrauen zu einer Mutter ruhig man auch auf die Kirche beziehen kann. In Maria hat sich die Kirche verwirklicht, in der Kirche findet das auch noch statt. Da kann man ruhig vertrauen, selbst dann vielleicht auch, wenn man nicht versteht. Ja, da kann sie uns Vorbild sein. Weiter geht's jetzt. Machen wir einen Riesensprung, und zwar in das Erwachsenenalter Jesu hinein. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass wir darüber nichts in den Evangelien finden. Lukas beschreibt, dass diese einzige Episode vom 12-jährigen Jesus im Tempel nach der Kindheit, auch da war ja schon ein Sprung, dann lange Zeit wieder nichts. Und den nächsten Bericht haben wir vom Evangelisten Johannes, nämlich wie Jesus dann beginnt, öffentlich aufzutreten. Und das, was ich jetzt behandeln will, eben aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums, die Hochzeit zu Kana. Was ist in diesen 30 Jahren, wenn man das so annehmen will, passiert? Sind jetzt nicht wichtig für das Heilsgeschehen? Oder ist dort nur Nebensächliches passiert? Oder irgendwelche Dinge, über die man nicht reden soll? Also wir dürfen natürlich davon ausgehen, dass alles, was Gott tut, wenn er Mensch wird, von Bedeutung ist. Und wir glauben immer, weil wir irgendwie so gepolt sind, was von Bedeutung ist, muss mit großem Breborium passieren, davon müssen alle reden, und das, was im Verborgenen passiert, kann ja nicht so wichtig sein. So ist das aber nicht. Und wenn man genau auf das eigene Leben schaut, wird man auch merken, dass das nicht stimmt. Oft sind die Dinge, die ganz im Verborgenen stattfinden, die allerwichtigsten. Und so wird es auch mit dem Leben Jesu sein. Über diese 30 Jahre, bis zum Beginn des öffentlichen Lebens Jesu, wissen wir ganz, ganz wenig, mit den paar Ausnahmen, die wir schon genannt haben. Aber in dieser Zeit hat Jesus ganz normal gelebt. Er war Teil einer menschlichen Familie. Er hat selbstverständlich gearbeitet. Es ist nicht zu denken, dass Jesus, bis er 30 geworden ist, nicht gearbeitet hat. Er dürfte Zimmermann geworden sein. Das ist anzunehmen. Er hat keine Wunder gewirkt, denn die Stelle, die wir gleich lesen werden, ist ausdrücklich sein erstes Wunder, von dem berichtet wird. Das Wunder von Kana. Also, das war so unscheinbar, dass die Leute später in Nazareth sogar sich schwer getan haben, daran zu glauben, dass Jesus da jemand Besonderes sein soll, weil sie ihn ja gekannt haben. Das ist doch Jesus, den kennen wir, nicht? Wir kennen seine ganze Verwandtschaft. Was spielt er sich auf? Ja? Aber genau das ist wieder wichtig, dass dieses ganz unscheinbare Leben in einer Familie mit Maria, mit dem heiligen Josef, der wahrscheinlich zur Zeit des öffentlichen Wirkens Jesu schon gestorben sein dürfte, weil er nicht mehr vorkommt, das war etwas Wesentliches, wenn man sozusagen schaut, 10-mal so viel Zeit hat Jesus auf dieses verborgene Leben verwendet, als auf sein öffentliches Wirken. Wenn man annimmt, dass Jesus 33 Jahre alt geworden ist, 3 Jahre öffentliches Wirken, 30 Jahre Leben in einer menschlichen Familie mit Maria. Das sollte uns zu denken geben. Auch darüber, wie wichtig und wie heilig unsere alltäglichen Dinge sind. Was für eine unglaubliche Bedeutung es hat für unser christliches Leben, wie wir unseren Beruf ausüben, wie wir unsere alltäglichen Pflichten verrichten, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, wie wir mit den Dingen umgehen, von denen kein Mensch je reden wird, weil sie von der Welt für zu unwichtig gesehen werden. Das sind Dinge, auf die Jesus 10-mal so viel Zeit verwendet hat, wie auf sein öffentliches Wirken. Jetzt schauen wir aber auf sein erstes Wunder, das er in Kana gewirkt hat. Zweites Kapitel aus dem Johannesevangelium, Verse 1 bis 11. Sofort. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Ganz interessant, wenn man wieder genau hinschaut und liest. Bei der Hochzeit war eingeladen seine Mutter. Und dann auch noch Jesus und seine Jünger. Ganz offensichtlich war Maria eigentlich eingeladen und sie durfte Jesus und seine 9 Freunde mitnehmen. Und nun entdeckt Maria, dass der Wein ausgeht. Als aufmerksamer Gast, liebevolle Hausfrau, sieht sie das. Und sie sagt nicht mehr zu Jesus, als sie haben keinen Wein mehr. Und wieder bekommt sie so eine typische Antwort von Jesus. Frau, was haben wir gemeinsam? Was ist dir und mir? Heißt das griechisch. Also, was willst du jetzt eigentlich? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus hat 30 Jahre lang in Geborgenheit gelebt. Ja, in familiärer Geborgenheit. Und er weiß, dass irgendwann es notwendig wird, nach außen zu treten. Öffentlich zu wirken. Bis hin zum Leid und zur Auferstehung. Das weiß Jesus. Und jetzt sagt Maria, schau, sie haben keinen Wein mehr. Er hat noch nie ein Wunder gewirkt. Und Jesus merkt, worum es geht. Nämlich, dass sein öffentliches Wirken jetzt beginnt. Und das erschreckt ihn vielleicht sogar, weil er weiß, was dann alles dazugehören wird. Jesus empfindet auch ganz menschlich. Er hat auch Angst gehabt in der Nacht vor seinem Tod. Und daher ist diese Antwort zu erklären. Aber ganz interessant und für unser heutiges Thema von großer Bedeutung. Es war Maria, die den Anschluss gegeben hat, dass Jesus öffentlich zu wirken beginnt. Und das war sicher nicht, weil sie irgendwie besonders geschäftig war oder sonst was. Bei Maria dürfen wir annehmen, dass sie den Willen Gottes erfüllen will und ganz so eins ist mit dem Willen Gottes. Das gehört zum Heilsplan dazu, dass Maria diese Rolle zukommt, dass sie diesen Anstoß geben darf, dass Maria auf ihr Wort hin beginnt öffentlich zu wirken. Genau das passiert jetzt. Und es passiert wieder, Johannes, da ist jedes Wort unglaublich wichtig, dort wo er steht, ja, kein Zufall, dass Maria sagt, was er euch sagt, das tut, zu den Dienern. Das sind die letzten Worte, die von Maria überliefert sind. Maria kommt öfter noch vor im Evangelium, auch im Johannesevangelium, nie wieder sagt sie was. Das ist ihr Vermächtnis. Mehr sagt Maria nicht. Was er euch sagt, das tut. Sie weist auf Jesus hin, bitte hört auf ihn. Das ist ihre Sendung. Ja. Sie ihn in die Welt zu bringen, ihn zu den Menschen zu bringen. Und lustig ist jetzt, wenn Jesus diese Diener auffordert, Krüge, die für die Reinigung da sind, 600 Liter fassend, also gar nicht für Wein gedacht waren, zu füllen. Die Gäste sind alle da, die braucht man nicht mehr, die sind für das anders gedacht gewesen. Sinnlos, viel Arbeit, nicht 600 Liter irgendwo da einzufüllen, aus einem tiefen Brunnen rauszuschöpfen. Puh, warum soll ich das jetzt machen? Die Diener machen das aber. Weil Maria hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Ganz interessant, dass dieses Wort der Mutter Gottes so ein Gewicht hat, dass die Diener eine Aufforderung befolgen, wie ich sage, redet ja gar nicht davon, dass er jetzt ein Wunder wirken will. Es rechnet natürlich auch nicht damit, warum sollte er, wer ist dieser Jesus überhaupt? Weil Maria das sagt, machen die das. Es ist ein Vertrauen zu ihr, die Diener das machen lässt. Und wir haben es gehört, sie haben die Krüge bis zum Rand gefüllt, haben ihre Aufgabe brav erfüllt und dann war es guter Wein. Ja, den man normalerweise am Anfang kredenzt und nicht, wenn die Gäste schon besoffen sind, wie der Speisemeister das sagt. Das ist das erste Wunder, das Jesus wirkt. Und es ist sozusagen das Grundwunder. Es ist jedes Wunder, das Jesus wirkt, ist immer ein Zeichen für seine Sendung. Das soll bezeichnen, wie das funktioniert mit dem Heil. Es ist das Vertrauen, das Jesus entgegengebracht wird, der Gehorsam seiner Weisung gegenüber, der einen dann erleben lässt, dass Jesus etwas wirkt, was man selber nicht wirken hätte können. 600 Liter Wasser schöpfen kann ich, Wasser in Wein verwandeln kann ich nicht. Ich kann gehorchen, ich kann das tun, was Jesus von mir will, und Jesus kann das verwenden, um ein Wunder zu wirken. Und es ist ein Wunder, das auch ein Bild in sich hat natürlich, Wasser in Wein zu verwandeln, heißt, Jesus möchte uns die Fülle schenken. Der Wein ist immer das Zeichen der Freude in den Bildern der Heiligen Schrift im Alten Testament. Das ist das, was Jesus tut, um uns sozusagen, das möchte uns Jesus schenken. In der Überfülle, selbst wenn wir schon besoffen sind, kriegen wir immer noch Wein, nicht? So offenbarte sich Jesus und seine Jünger glaubten an ihn, haben wir gehört. Die Jünger, die bis jetzt auch einfach nur vielleicht sich behutsam vorantastend mit Jesus unterwegs waren, erkennen schon wieder mehr, wer ist dieser Jesus. Wieder schauen wir sozusagen auf heute, wenn wir als Kirche heute leben wollen, geht es wieder um genau diese Dinge. Der Welt soll das Heil geschenkt werden. Die Welt soll merken, dass es bei Jesus Wein gibt, dass es schön ist, als Christ zu leben. Dass es ein Fest ist, dass dort die Freude zu Hause ist. Ja? Der Weg muss sich nicht ändern. Die Heilsgeschichte kann immer wieder neu, in jeder Zeit neu stattfinden. Auf Maria zu hören, die uns niemals etwas anderes sagt, als was er euch sagt, das tut, nämlich auf Jesus, sein Gebot zu befolgen, sich dafür einzusetzen mit allen menschlichen Fähigkeiten, die man hat, und dann Gott das machen zu lassen, was man selber nicht kann, was darüber hinausgeht, das Wunder zu wirken. So sollte das Leben der Kirche heute ausschauen. Und wir sehen, welche Rolle Maria dabei spielt. Keine Nebenrolle. Auf diese Weise sind die Jünger zum Glauben an Jesus gekommen. So hat er sich offenbart, haben wir gehört. Das ist mit und durch Maria passiert. Es gibt eine Stelle im Matthäus-Evangelium, die sich einfügt in so manches, was wir jetzt schon gehört haben, nämlich wo die Mutter Gottes doch von Jesus scheinbar immer zurückgewiesen wird. Nicht 12-jährige Jesus im Tempel, gibt eine scheinbar freche Antwort. Hochzeit zu Kana, was willst du von mir, Frau? Ja? Und so eine Stelle gibt es auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 46 folgende. Und zwar muss man dazu wissen, dass an anderer Stelle auch berichtet wird, dass die Familie, die Verwandten Jesu, also muss man an die Großfamilie denken, die ganze Sippe, gar nicht so einverstanden war mit dem, was Jesus getan hat, gemerkt haben, das könnte auch gefährlich werden und Jesus teilweise wieder nach Hause holen wollten und gesagt haben, der ist verrückt geworden. Ja. Und da ist oft von seinen Brüdern die Rede, viele glauben dann, ha, da steht doch sogar in der Bibel, Jesus hat Brüder gehabt, er war gar nicht der einzige Sohn, sprich gegen die Jungfrauengeburt und dass Maria Jungfrau geblieben ist. Mit Brüdern bezeichnet die Sprache der Heiligen Schrift, der Evangelien immer auch die Cousins. Deutlich wird es beispielsweise, wenn Maria unter dem Kreuz steht, neben ihr steht ihre Schwester, Maria, die Frau des Kleopas. Also dass zwei leibliche Schwestern beide Maria heißen, ist ja unwahrscheinlich, nicht? Mit Schwestern werden einfach auch Cousins und Cousinen bezeichnet. Beim Matthäus-Evangelium hören wir, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Den, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Nicht schwätzen. Ja. wieder eine scheinbare Zurückweisung der Mutter Gottes. Jetzt haben wir die ganze Zeit gehört, dass sie so heilig ist, so wichtig für den Heilsplan Gottes, so ganz mit Jesus innigst verbunden. Und dann das. Ja, wer ist meine Mutter? Die, die das Wort Gottes hören und es befolgen, nicht? Und schaut auf die Leute hier. Ich könnte mir mal vorstellen, dass alle Menschen, die die Mutter Gottes getroffen haben, das kennen wir bei manchen Menschen heute auch, wenn ein Mensch wirklich heilig und liebevoll ist, das sieht man dem relativ rasch an. Ja, also das ist ja sehr anziehend. Dass die Menschen, die die Mutter Gottes getroffen haben, wahrscheinlich rasch wenig Zweifel darüber gehabt haben, was für eine Menschen sie da vor Augen gehabt haben, gegenüber haben. Und jetzt sagt Jesus so etwas, dass plötzlich diese Nähe zu ihm, so wie seine Mutter sie hat, ausgedehnt wird auf die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Über niemanden kann man das ja mit größerer Berechtigung sagen, als über die Mutter Gottes. Sie hat das Wort Gottes gehört und befolgt, eins zu eins, ohne irgendwie Abstriche, sie hat nie gesündigt. Ja? Das ist es, was sie mit Jesus besonders verbindet. Nicht, dass sie womöglich wie seine Cousinage sagt, wir sind ja verwandt mit ihm und übrigens und so, nicht? Das hat in der Kirche dann nie eine Rolle gespielt. Ja? Die leibliche Verwandtschaft, sondern das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen. Das ist das, was auch die Mutter Gottes auszeichnet. Und in diese innige Beziehung zu Jesus, wie seine Mutter sie zu ihm hat, können wir jetzt mit hineingenommen werden. Weil das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen, können wir ja auch machen, nicht? Wieder lernen wir etwas daraus, durch Maria, was Kirche ist, nämlich in was für eine Nähe wir zu Christus kommen können. Ja, die Kirche ist seine Familie. Die Menschen, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Durch den Glauben kommen wir Christus nahe. Schließlich kommen wir sozusagen zum Höhepunkt des Heilswirkens, Jesus am Kreuz. Im Johannesevangelium 19. Kapitel wird das sehr beschrieben, wir kennen das alles. Und wir können wieder erkennen, dass die Dinge, die da passiert sind, sicher nicht zufällig passiert sind, nämlich dass der Maria wieder eine Rolle spielt. Man darf davon ausgehen, mit großer Berechtigung, dass Jesus sozusagen auf seine Mutter angewiesen sein wollte. Jesus nimmt das Kreuz auf sich, geht auf Golgotha, wird gekreuzigt. Wir wissen, dass er alle menschlichen Befindlichkeiten, die mit so etwas hervorrufen, durchgemacht hat. Er hat Angst gehabt davor. Er hat den Hass gespürt. Er hat die Dunkelheit, durch die er gehen musste. Alles das hat Jesus erlebt. Und da war aber immer ein Mensch, am Kreuz stehend bis unter das Kreuz, der treu war, der ihn geliebt hat, der zu ihm gestanden ist. Das muss man sich vorstellen jetzt, man kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was es für Jesus bedeutet haben muss, am Kreuz zu hängen, unter diesen Schmerzen, dieses Leid zu ertragen. Viel größer aber noch das Leid, das Jesus ertragen musste durch die Treulosigkeit der Jünger, die davongelaufen sind, durch den Hass, der Menschen rund um ihn herum. Noch dazu, wenn man sich bewusst wird, dass Jesus ja sozusagen die Menschheit aller Zeiten erkannt hat, den Hass aller Sünden, die jemals passiert sind. Alles, was im 20. Jahrhundert gesündigt worden ist oder im 21. hat Jesus am Kreuz schon erlebt und hat es getragen. Das kann man sich nicht vorstellen. In einem Meer von Hass und Bosartigkeit und Bösen ist Jesus am Kreuz gehangen. Und dann schaut er auf ein Augenpaar, das da unter dem Kreuz steht, nämlich seine Mutter, wo nichts anderes ist als Liebe und Hingabe. Und das hat Jesus gebraucht, um das Erlösungstat vollbringen zu können. Dass da auch ein Mensch ist, der Ja sagt, der zu ihm steht, der mit ihm leidet, wie eine Mutter halt nur leiden kann mit einem Sohn, der gerade gekreuzigt wird. Ja? Das ist das eine, sozusagen aus der Sicht Jesu. Das zweite aber ist, und das ist noch unvorstellbarer, dass Jesus selbstverständlich will, dass seine Mutter mit ihm das mitträgt. Und Jesus wirkt die Erlösung ja dadurch, dass er den Hass und das Böse besiegt durch seine Liebe. Er hört ja nicht auf zu lieben. Er liebt die Menschen, die ihn gerade kreuzigen. Er liebt die Sünder. Ja? Er will sie an sich ziehen. Und er will, dass Maria da mitmacht. Alle Mütter unter uns, bitte mögen sich das jetzt vorstellen, dass sie an dem Kreuz stehen, an dem ihr Kind gerade gekreuzigt wird, und sie sollen die Menschen lieben, die ihm das antun. Es scheint einem völlig unmöglich. Das geht doch nicht. Ja? Aber das ist die Rolle, die Maria für die ganze Kirche spielt. Sie soll Mutter dieser Kirche werden, die ja voller Sünde ist. Ja? Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Auf diese Weise wird Maria Mutter der Kirche. Ja? Mutter der ganzen Menschheit eigentlich. Und wie gesagt, wenn wir das heute ja miterleben können alles, die Erlösung findet ja heute auch statt, wenn wir die Heilige Messe feiern, wenn Sakramente gefeiert werden, wenn wir beten, sind wir mit Jesus, machen wir es nicht ohne Maria. Sie spielt eine Rolle, sie steht unter dem Kreuz, nicht? Der einzige, der Apostel, der da war, dem wird dieser Satz gesagt, Frau, Sohn, siehe deine Mutter, Mutter, siehe dein Sohn, Johannes der Evangelist, der das ja auch beschreibt. Durch Maria ist er da und wird eingeführt in das Geheimnis des Kreuzes, nicht? Wir werden uns keinen besseren Weg finden, als uns an der Hand Mariens nehmen zu lassen, um auch dieses Geheimnis immer besser verstehen oder begreifen oder noch wichtiger eigentlich mitvollziehen zu können. Ja, wie gesagt, am Verstehen hängt es ja nicht immer in erster Linie. Christus ist gestorben, er hat die Welt erlöst, er ist auferstanden, sind sicher alle sehr bibelfest hier. Kennt jemand die Stelle, wo die Begegnung Mariens mit dem Auferstandenen geschildert wird? Ich habe gewusst, dass alle bibelfest sind, weil die gibt es nicht. Na, also bitte. Es wird nirgendwo beschrieben, kein Evangelist beschreibt die Begegnung, das Auferstehen mit Maria. Ich meine, die Frauen am Grab, die Apostel, eine Woche später noch einmal die Emmaus-Jünger. Es wird alles ausführlich beschrieben. Nirgendwo eine Beschreibung, wo Maria ihrem auferstandenen Sohn begegnet. Ja? Und darüber haben viele Theologen im Laufe der Jahrhunderte sich Gedanken gemacht und gerätselt und es gibt verschiedene Theorien. Viele sagen, das war eine so intime Begegnung, die kann man nicht einfach beschreiben, so ähnlich wie das verborgene Leben Jesu in seiner Kindheit. Aber ich persönlich hänge einer anderen Theorie an, die es auch gibt, nämlich, dass Maria immer den vollkommensten Weg gegangen ist. Und dass der Glaube an die Auferstehung, den Maria gelebt hat, fußt auf dem, was die Kirche ihr verkündet hat. Dass die Frauen, die beim Grab waren, Petrus und Johannes, die zum Grab gelaufen sind, die anderen Apostel, in deren Mitte Jesus erschienen ist, die Emmaus-Jünger, was die berichtet haben, denen hat sie geglaubt. Und das war für sie eine Wirklichkeit. Das ist nämlich deswegen so schön, oder wenn man, also das ist einfach ein schöner Gedanke, weil es ein Vorbild für uns ist. Wir glauben auch an die Auferstehung im Vertrauen auf die Kirche, die uns das verkündet. Sonst wüssten wir es nämlich nicht, wenn es die Kirche uns nicht verkünden würde. Und diese Botschaft weitergegeben hätte. Und dass Maria diesen Glauben eben schon damals gelebt hat. Sie spielt für diese junge Kirche natürlich eine wesentliche Rolle. Wieder so ein bisschen wie in einem Streiflicht können wir das sehen, wenn man im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte Pfingsten beschrieben wird, wo es dann richtig losgeht, wenn die Apostel den Heiligen Geist empfangen. Sie haben sich durch ein 9 Tage Gebet im Abendmahlsaal darauf vorbereitet, mit ihnen im Abendmahlsaal ist Maria. Sie hat wahrscheinlich gar nicht viel geredet, nicht viel erklärt, aber sie hätten niemanden Besseren finden können, um das für die Apostel ja so neue, dieser Heilige Geist, wer ist das jetzt, der Paraklet, der Tröster, was will der mit uns, was passiert da, um sie dort hineinzuführen, weil Maria hat den Heiligen Geist schon empfangen. Sie hat ihn empfangen und hat Jesus auf die Welt gebracht. Das soll jetzt die ganze Kirche machen, den Heiligen Geist empfangen, um Jesus in die Welt zu bringen. Niemand ist berufener, die Apostel dahin einzuführen als Maria. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie dort große Reden geschwungen hat. Predigten der Mutter Gottes sind nicht überliefert, sondern einfach durch ihre Anwesenheit, durch ihr Gebet, durch ihr Dasein, durch ihre Liebe, durch ihre Hingabe. Nicht? Und wenn man sich auch überlegt, auch davon berichtet es die Heilige Schrift nicht, selbstverständlich haben die Apostel von Anfang an Eucharistie gefeiert. Das Brot gebrochen. Nicht? Was ist schon berichtet. Aber was nicht berichtet ist, wovon man aber mit größter Selbstverständlichkeit ausgehen darf, dass Maria natürlich daran teilgenommen hat. Und plötzlich hat sie eine Rolle, sie, die Jesus empfangen hat, durch die Jesus in die Welt gekommen ist, ja, hat sie eine Rolle eingenommen, dass sie Mitfeiernde ist bei der Eucharistie, die einer der Apostel feiert. Und es ist derselbe Jesus, den sie jetzt wieder empfängt. Ist ja kein anderer Jesus geworden. Sie, Maria, die Mutter Gottes. Ja. Was für ein, sie, die Mutter der Kirche, ist gleichzeitig Teil der Kirche. Ich glaube, da könnte man für heute einiges lernen. Von dieser Demut, von dieser Bereitschaft, sich auch den Dienstämtern der Kirche anzuvertrauen. Da sind die Apostel, die davon gelaufen sind. Ja, die nicht so treu waren wie sie, die bei weitem nicht so heilig waren wie sie. Ja, denen sich anvertraut, weil sie die Apostel sind. Das ist das Vorbild, das, Mutter Gottes, das die Mutter Gottes gibt. Wir werden nirgendwo ein besseres finden. Und schließlich ist das, was für die Mutter Gottes persönlich sozusagen stattgefunden hat, die Vollendung, auch von uns, für uns von großer Bedeutung. Die Kirche glaubt ja, dass Maria am Ende ihres Lebens mit Leib und Seele schon in den Himmel aufgefahren ist. Etwas, was wir für uns alle glauben, dass es am jüngsten Tag auch unsere Leiber auferstehen werden. Ganz, ganz wichtig, weil es uns zeigt, dass der Leib nicht irgendein Anhängsel ist. Die Kirche ist alles andere als leibfeindlich. Der Leib ist ganz wesentlich, gehört zum Menschen dazu, macht den Menschen aus. Maria ist schon jetzt sozusagen in der Vollendung das, was uns allen sozusagen verheißen ist, mit Leib und Seele ganz im Himmel. Deswegen ist dieses Dogma, das ja relativ spät erst verkündet worden ist, 1950 von Papst Pius XII., von großer Bedeutung, nämlich nicht nur als nette Sache, die man über Mutter Gottes sagen kann, sondern weil es sehr viel über unser christliches Leben aussagt, nämlich auch schon jetzt, was der Leib für eine Bedeutung hat für uns heute hier in dieser Welt. Und so wollen wir zum Schluss noch ein paar Gedanken machen, wenn die Mutter Gottes so eine unglaubliche Bedeutung hat, für die Kirche, für das Heilsgeschehen, wie man die Mutter Gottes richtig verehren kann jetzt. Wie macht man das? Ich glaube, das ist schon herausgekommen, dass die Mutter Gottes nicht sozusagen eine Heilige unter vielen ist. Ja, ist halt auch eine Heilige, aber jemand andere mag halt den Pfarrer von Ars lieber oder so. Ja, also alle Heiligen übrigens, also nichts gegen den Pfarrer von Ars, verehre ich sehr, aber gerade die Heiligen zeigen uns, wie sie mit der Mutter Gottes umgegangen sind. Es gibt keine Heiligen, es gibt keinen Heiligen und keine Heilige, die nicht eine unglaubliche Verehrung zur Mutter Gottes gehabt haben. Also sie spielt eine zentrale Rolle im Heilsgeschehen und deswegen kann man sehr konkret sich ihr anvertrauen. Vielleicht können wir etwas lernen aus unserer eigenen Geschichte hier im Pressbaum. Ja, wir leben heute als Gemeinde hier. Pfarrer ist eigentlich relativ alt, 1783, so wie viele Pfarrer in Österreich die Zeit entstanden. Die christliche Gemeinde ist älter als die Pfarre. Ja. Wir wissen aus der Chronik, 1622 haben da irgendwelche Köhler und Holzfäller sich versammelt und begonnen miteinander zu beten. Ja. Sind am Sonntag nach Burgersdorf in die Pfarre gegangen, aber sie wollten hier auch gemeinsam beten, haben begonnen, Kirche zu sein, einfach. Wie haben sie das gemacht? Sie haben ein Marienbild aufgehängt. Und das haben sie sich getroffen. Schön, dass wir dieses Bild noch haben, dass das bei uns in der Kirche noch ist. Das ist der Beginn der Kirche im Pressbaum, wenn man so will. Ja? Hat mit der Mutter Gottes begonnen. Vielleicht ist das etwas sehr Konkretes, was man auch für sich zu Hause machen kann. Es ist sicher gut, wenn man die Mutter Gottes verehrt und bei sich zu Hause ein schönes Marienbild aufhängt. Ja? Ein Bild hat, um zu zeigen, dass sie eine wesentliche Rolle für einen selber spielt, die Mutter Gottes. für sich persönlich, dass man, das klingt jetzt irgendwie vielleicht oberflächlich, ist es aber glaube ich nicht, dass man zum Beispiel für sich persönlich sich selber eine Hilfe macht, indem man eine Medaille der Mutter Gottes trägt. Naja, das braucht man doch nicht, so eine Äußerlichkeit. Sobald ich das tue, setze ich ein Zeichen, nämlich der Mutter Gottes gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber, dass ich mich von ihr tatsächlich in der Hand nehmen lasse. Ich will, dass du eine Rolle in meinem Leben spielst, weil ich hänge mir nicht alles um den Hals. Wenn mir jemand einen Anhänger schenkt, über, weiß ich was, mit dem Logo von Rabid, sage ich vielen Dank, aber ich werde es mir nicht umhängen. Weil, also, ich weiß, Rabid ist eine Religion, aber mir ist es nicht so wichtig. Ja? Sobald ich jetzt um den Hals trage, bekommt es Bedeutung für mich. Man kann sehr bewusst auch der Mutter Gottes Freuden machen wollen. Sagen, so, ich möchte dir eine gute Tat machen, da schenke ich dir, liebe Mutter Gottes. So wie ein Kind einer Mutter etwas schenkt, nicht? Der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort ist ein großer Verkünder der Marienverehrung, der sehr ausführlich darüber geschrieben hat, das wäre ein eigener Abend, einmal über ihn zu sprechen. Der hat ein schönes Bild gebracht. Er sagt, wenn ich einem König etwas schenken will und bin ein armer Bauer und ich habe nichts anderes als einen verschrumpelten Apfel, der schon zur Hälfte verfault ist, wie mache ich das jetzt? Nicht? Ich weiß, mein König hat mich gern und ist ein gerechter König, aber ich will ihn ja ehren. Ich will ihm ja nicht einen kaputten Apfel geben, das wirkt so, als ob ich ihn beleidigen wollte, aber ich habe nicht mehr. Ja? Und ich will ihm aber was Schönes schenken, was mache ich nur? Ja? Und ist natürlich als ein Bild für meine Sündhaftigkeit, für Dinge, die ich Gott schenken will, aber es gelingt mir nicht und so, nicht? Was wird ein Bauer machen? Er wird zur Königin gehen und sagen, bitte kannst du ihm den Apfel geben. Und die Königin wird den Apfel aufschneiden, wird die faulen Teile wegnehmen, wird ihn auf einen schönen Teller legen und ihm den König bringen und dem König sagen, das ist ein Geschenk von diesem Bauern. Ja? Und es ist ein wunderschönes Geschenk, über das der König sich unglaublich freut, auch weil er von seiner geliebten Königin kommt, es bleibt derselbe Apfel. Aber plötzlich ist es einem König würdig. Ja? Und natürlich hätte der König, weil er gerecht und barmherzig ist, den Apfel auf den Bauern genommen, aber um den König zu ehren, hat er es auf diese Weise gemacht. Und so kann man ruhig, auch um Gott zu ehren, der Mutter Gottes Geschenke machen, damit das Geschenk möglichst würdevoll übergeben wird. Ja? Das kann hingehen bis zur eigenen Hingabe, dass man sagt, ich möchte eigentlich alles, was ich mache, der Mutter Gottes schenken, sie soll es weitergeben an den lieben Gott. Ja. Das war im Übrigen die Haltung, viele, viele Heilige haben das so gelebt, aber ein großer, den wir alle noch gekannt haben, von Johannes Paul II., sein Wahlspruch in seinem Wappen war Totus Tuus, das bezieht sich auf die Mutter Gottes, ganz dein, der diese Lehre des heiligen Ludwig Maria Grignon de Montfort 1:1 gelebt hat. Alles, was er getan hat, hat er der Mutter Gottes geschenkt, ja, damit sie es Christus gibt. Ist was herausgekommen dabei, wenn man auf das Leben Johannes Paul II. Schaut, würde ich sagen. Trauen wir uns wirklich ein Leben mit der Mutter Gottes zu führen, mit Maria. Wie gesagt, es ist ein sicherer Weg zu Christus. Die Mutter Gottes will nie, dass die Menschen zu ihr kommen und sagen, so, jetzt habe ich sie für mich. Sondern das Einzige, was sie will, ist, dass die Menschen zu Christus kommen. Und wie eine Mutter das macht, führt sie zu Christus. Nicht? Also sich von der Mutter Gottes an die Hand nehmen zu lassen, beschleunigt diesen Weg zu Christus, macht ihn sicherer. Und er bewirkt noch etwas, und das bemerkt man aller Orten, wo die Mutter Gottes wirklich verehrt wird. Die Atmosphäre der Gemeinschaft, des kirchlichen Lebens, wird eine ganz eigene. Sehr familiär, sehr mütterlich, sehr liebevoll, sehr heimelig. Weil die Mutter Gottes eine Rolle spielt. Nützen wir das doch alles, verehren wir die Mutter Gottes und tun wir das für unser persönliches Leben, genauso wie unser Leben, in unserem Leben hier als Pfarrgemeinde. Also verehren wir die Mutter Gottes und versuchen wir gut zu sein. Ich habe mitgebracht, wer will, kann gerne auch konkret was machen, natürlich eine wunderbare Medaille nehmen, wenn er will. Das wäre ein Schritt der Mutter Gottes, wer es noch nicht hat. Ein Eingang ins eigene Leben zu gewähren. Das ist eine sehr schöne Geschichte damit verbunden, kann ich dann nochmal später mal erzählen. Warte, ich sage es ganz kurz. Geht auf eine Erscheinung zurück, die Mutter Gottes 1830 gehabt hat in der Rue de Bac in Paris. Da ist sie so erschienen, eben mit der Bitte, dass man solche Medaillen prägen lässt, damit die Menschen sich ihr anvertrauen. Und da gehen Strahlen von ihren Händen aus. Und die Catherine Laboré, die sie eben gesehen hat, hat gefragt, warum leuchten manche und manche nicht? Sagt, die nicht leuchten, sind die Gnaden, die Gott schenken möchte, die aber sich niemand erbittet. Finde ich interessant, nicht? Man soll ruhig um viele Gnaden bitten, dann kriegt man auch mehr. Und hinten sehr schön, also ganz ein einfaches Symbol, das ist auch auf diese Erscheinung zurückgehend, ein Kreuz mit einem M verbunden, weil Maria eben unter dem Kreuz gestanden ist. Drunter zwei Herzen, die sind sehr klein, das Herz Jesu und das Herz Mariens, die zusammengehören. In 12 Sternen, das sind die 12 Apostel in der Kirche. Ja. Das ist ein sehr einfaches Symbol, das eigentlich sehr viel aussagt, da könnte man sehr viel sagen. Made in Italy ist nicht Teil der, ist nicht Teil der Erscheinung gewesen. Man kann gerne noch welche mitnehmen, wenn man sie herschenken will. Gerne, bitte, bitte, ja, gerne. Gut. Kann ich vielleicht zum Abschluss noch den Segen spenden.
Der Herr sei mit euch. Aus der Fürsprache Mariens, unserer lieben Frau im Walde, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.